Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was kostet gute Bildung? Diese Frage kann global diskutiert werden oder im Kleinen. In Deutschland beschäftigt sie uns gerade beim 9-Euro-Ticket. Und da geht es nicht nur um die Frage, wo es gilt, auf welchen Strecken, sondern viele Studierende haben bereits in ein Semesterticket investiert und fragen sich nun, ob sie die Kosten erstattet bekommen. Ein Thema heute bei uns im Bildungsmagazin. Außerdem klären wir, warum sich ein Studium im Alter lohnt, und wir blicken nach Paris. Da haben Studierende aus ganz Europa über die Frage diskutiert, wie Bildung gerecht gestaltet werden kann. Am Mikrofon begrüßt sie Britta Mersch. Vielleicht haben Sie auch schon eins in Ihrem Portemonnaie, denn das Interesse am 9-Euro-Ticket ist groß. Alleine bei der Deutschen Bahn wurde der Fahrschein schon millionenfach verkauft. Auch die Verkehrsbetriebe melden eine hohe Nachfrage. Bei aller Euphorie ist aber eine Frage noch nicht geklärt. Was ist eigentlich mit denjenigen, die schon einen gültigen Fahrschein besitzen, also mit Studierenden, die bereits Geld für ein Semesterticket ausgegeben haben? Mein Kollege Manfred Götzke hat nachgefragt. Herr Götzke, wie groß ist denn das Thema bei den Studierenden?
Das ist ein großes Thema, weil es natürlich sehr viele betrifft und weil das Geld ja bei den Studierenden nicht so locker liegt und natürlich jeder Studierende jetzt auch gerne mal in den Semesterferien in den Staaten ja nach Sylt oder sonst wohin fahren würde mit dem Semesterticket. Also die Frage, die treibt schon viele um, würde ich sagen.
Jetzt sind die Semestertickets ja oft teurer als das 9-Euro-Ticket. Wie wird denn das Geld erstattet oder wird es überhaupt erstattet?
Ja, es wird definitiv erstattet. Es geht, wie gesagt, um relativ viel Geld. Die Differenz zwischen dem Semesterticketanteil für Juni bis August und den 27 Euro für das 9-Euro-Ticket, die können bis 80 bis 90 Euro ausmachen, also schon eine ordentliche Summe. Und bei der Erstattung gibt es dann im Grunde zwei Modelle. Das einfachste ist, und das wird auch von den Großteil der Unis umgesetzt, die Differenz wird ganz einfach mit dem Semesterbeitrag für das kommende Semester verrechnet, also Wintersemester 2022/23. Da zahlt man dann entsprechend weniger. Die Uni Hamburg will das zum Beispiel so machen und alle Unis in Bayern auch. Da muss ich dann als Student, als Studentin einfach entsprechend weniger Beitrag zahlen. Wenn es für die jeweilige Uni Stand jetzt noch nicht klar ist, wie das Verfahren läuft und der Semesterbeitrag schon jetzt ansteht, dann sollte man einfach noch ein bisschen warten und die Kohle noch zurückhalten. Ja, und Leute, die in diesem Sommer fertig sind, die bekommen dann bei diesem Modell eine Rückerstattung. Und da sind wir auch schon beim zweiten Modell. Die Unis zahlen die Differenz jetzt aus, was natürlich nicht ganz unkompliziert ist, weil jedem Studenten, jedem Studierenden dann Summe X ausgezahlt werden müsste und die Stellen, die für die Semestertickets zuständig sind, in der Regel ja gar keine Kontonummer von den Studis haben. Und bei diesem Modell muss ich mich als Student selbst darum kümmern, dass ich das Geld auch bekomme. Zumindest zeichnet sich das bei den meisten Unis genauso ab.
Es klingt nach einem bisschen komplizierten Verfahren. Wer kümmert sich denn an den Unis jetzt darum?
Ja, auch das ist noch relativ unklar. Es hängt in aller Regel davon ab, wer sich an der Uni um das Semesterticket kümmert. Das ist mal der AStA, mal das Studierendenwerk, mal die Hochschule selber oder auch der Verkehrsanbieter. Ja, und je nachdem, wer sich darum kümmert, der wäre dann auch für die Erstattung des Geldes zuständig. Also wenn es zum Beispiel dieses Modell gibt, dass das Geld noch in diesem Semester zurückgezahlt wird und verrechnet wird, da muss ich mich an die jeweilige Stelle wenden und die hat dann auch sehr viel Arbeit. Das beklagt zum Beispiel der FZS, der sagt, die Asten in Deutschland, die bräuchten eine adäquate Unterstützung bei der Abwicklung der Rückzahlung, sonst wäre das Ganze gar nicht für die Asten an den Unis zu bewältigen.
Klingt so ein bisschen, als seien die Studierenden wieder vergessen worden. Ist das so?
Ja, das beklagen zumindest einige, zum Beispiel der FZS oder auch die GEW. Die sagen, die allermeisten Studierenden, 90%, die sind schon beim Heizkostenzuschuss leer ausgegangen. Den gab es ja Anfang des Jahres für die Bezieher von Wohngeld. Und im Grunde über das BAföG bekommt man auch Wohngeld, aber eben nicht das Wohngeld. Deswegen sind die da auch leer ausgegangen. Energiepauschale von 300 Euro, die es jetzt auch gibt, gibt es auch nur für Studierende, die einkommensteuerpflichtig sind. Und das sind die allermeisten nicht. Und jetzt ja, sagen die Asten, jetzt ja, werden bei der Abwicklung zum Beispiel des Semestertickets, gehen die Unis jetzt nicht, die Studenten nicht leer aus. Aber das Ganze ist wieder sehr kompliziert und bis jetzt ist nicht unklar, wie das Ganze läuft. Also da wird jetzt schon auch wieder Kritik laut daran. Ja.
Noch ganz kurz, Schüler und Azubis haben auch Monatstickets. Betrifft die das auch?
Genau, also da geht im Grunde das Gleiche wie für die Studierenden. Die Tickets gelten als 9-Euro-Tickets, also man kann deutschlandweit damit fahren. Das Geld wird zurückerstattet und in der Regel ist es ein bisschen einfacher als bei den Semestertickets, denn diese Schüler- und Azubi-Tickets, die werden dann direkt bei den Verkehrsbetrieben bezogen. Also da geht die Verrechnung dann etwas einfacher als bei den Semestertickets.
Danke, Manfred Götzke, für diese Einschätzung zum 9-Euro-Ticket und die Frage, ob Schüler und Studierende, die bereits ein Ticket haben, auf Erstattung hoffen dürfen. Die finanzielle Situation von Studierenden, die beschäftigt uns auch morgen in Campus und Karriere. Die Ampelkoalition, die hat ja versprochen, eine umfassende BAföG-Reform auf den Weg zu bringen. Über erste Reformvorhaben debattiert bereits der Bundestag. Unter anderem sollen die Fördersätze angehoben werden und es sollen mehr Schüler, Azubis und Studierende von der staatlichen Ausbildungshilfe profitieren. Doch schon jetzt gibt es Kritik, unter anderem vom Deutschen Studentenwerk. Die Erhöhungen seien nicht ausreichend, um die Lebenshaltungskosten von Studierenden zu decken. Wie kann es also gelingen, das BAföG auf ein gutes Fundament zu stellen? Und sind noch ganz andere Modelle denkbar? Darüber diskutieren wir morgen ab kurz nach zwei, auch mit Ihnen in Campus und Karriere. Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464. Der Anrufbeantworter ist freigeschaltet. Wer ein Studium aufnehmen möchte, der muss nicht unbedingt einen Bachelor oder einen Master machen. An vielen Hochschulen gibt es auch die Möglichkeit, ein Gaststudium aufzunehmen. Das Statistische Bundesamt hat in dieser Woche aktuelle Zahlen zu Gasthörerinnen und Gasthörern an Hochschulen herausgegeben. Rund 27.000 gibt es, ist also eine recht kleine Gruppe. Sie sind im Schnitt Mitte 40. Die Zahlen zeigen aber auch, das Interesse am Gaststudium ist vor allem in der Altersgruppe der über 65-Jährigen gestiegen. Anlass für uns, einmal zu klären, was ein Gaststudium eigentlich ist, und zwar mit Bernd Schmidt. Er ist Sprecher beim Akademischen Verein der Senioren in Deutschland. Herr Schmidt, was genau ist denn ein Gaststudium?
Ursprünglich war das Gaststudium dazu gedacht, für jüngere Studierende sich einfach ein bisschen zu orientieren. Nun ist es aber eine Form, die an jeder Uni ja existiert. Und dann haben sich viele Ältere gesagt, wenn ich jetzt nicht unbedingt den Studienabschluss machen will, dann habe ich über diese Möglichkeit des Gaststudiums, da kann ich eben einen Einblick in die Uni haben, kann sagen, ich schaue mir mal eine Vorlesung an, ich höre mal so ein bisschen zu und bin einfach Teil der Studierendenschaft. Also das ist eine Möglichkeit, die das Gasthörerstudium bietet.
Das heißt, das ist ganz ohne Struktur. Also ich darf mir da frei, egal welches Fach, BWL, Sprachwissenschaft, Architektur, also ich darf mir da ganz frei Veranstaltungen aussuchen, mich da einfach reinsetzen oder muss ich mich schon anmelden? Wie funktioniert das?
Ja, ich muss es also schon anmelden und die Veranstaltung, die dafür geeignet ist, ist auch die Vorlesung, nicht das Seminar. Mhm. Im Seminar muss ich ja teilnehmen, also Leistungen erbringen, werde ich auch gefragt, ob ich ein Referat halten möchte. Und bei der Vorlesung ist es eben auch so, gut, da steht eben jetzt vorne die Professorin oder Professor und ob da jetzt 200 Leute zuhören oder 300 Leute, ist auch so relativ unproblematisch für den Uni-Apparat. Und da ist es dann eben auch so die bevorzugte Form eines Gasthörerstudiums, also der Besuch von Vorlesungen. Und ich sollte mich dazu eben auch anmelden.
Und das ist ein Semester oder geht das länger? Wie lange läuft das?
Ja, eine Vorlesung geht ja über ein Semester eigentlich. Gut, manche sind so mehrteilig, aber im Grunde genommen fängt es jedes Semester neu an. Das ist schon so ein bisschen auch was Unbefriedigendes, weil ich ja keine Struktur im Studium habe, dass ich eben sage, ich bin sozusagen jedes Semester wieder Erstsemester. Ja.
Das heißt, wenn ich mehr Struktur möchte, kann ich auch ein Seniorenstudium machen. Das ist dann ein bisschen strukturierter oder was ist genau dann das Seniorenstudium?
Da gibt es zwei Formen. Also das eine ist mal so das reguläre Studium, das ich als Senior ja auch machen kann. Es hindert mich jetzt auch niemand daran zu sagen, ich bin jetzt 65 und beginne ein Studium der Philosophie oder der Physik. Das kann ich machen. Allerdings muss ich dann eben auch die Abschlüsse machen und die Studienleistung erbringen. Also es gibt da keinen Seniorenteller, wo man sagt, hier, da werden die Leistungen runtergeschraubt, sondern dann muss ich eben in den Seminaren Referate halten und natürlich auch die Bachelor- und die Masterprüfung machen. Zwischen diesen beiden Formen, die wir es gehabt haben, zwischen dem Gasthörerstudium und dem regulären Studium, gibt es an vielen Unis zunehmend ein sogenanntes Zertifikatsstudium. Also das ist so eine Form des Seniorenstudiums, das so über mehrere Semester läuft, so 4 bis 5 Semester. und auch so eine Abschlussarbeit beinhaltet. Also das ist eigentlich das, was man so unter Seniorenstudium dann jetzt auch versteht.
Das hat aber mit einer beruflichen Qualifikation dann auch nichts zu tun, weil so ein Zertifikat kennt man ja auch, ne, wenn man sich weiterbildet, dass man dann ein Zertifikat bekommt. Das ist aber auch erstmal alles persönliches Interesse, unter das das fällt.
Genau, also persönliches Interesse soll auf jeden Fall vorne dran stehen, weil man muss sich im Studium auch so mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Also Zertifikat heißt hier jetzt nicht berufliches Zertifikat. Sicher, das gibt es auch in der Weiterbildung. Aber das ist einfach nur gemeint, um so einen Unterschied herzustellen zu Bachelor und Master.
Was bringt mir das denn, wenn ich das mache im Alter? Also ist es wirklich vor allem, dass ich dann nochmal meinen Geist aktiviere, also dass ich wirklich nochmal Input bekomme? Oder was ist auch die Motivation, das dann zu machen, egal in welcher Form man es jetzt auch macht?
Es ist einerseits so die Motivation, die Sie gerade gesagt haben. Also wenn Sie jetzt so ein Fach nehmen wie Philosophie, das ist ja auch nicht unbedingt für Jugendliche gemacht. Also die,
meinen Sie, brauchen mal ein bisschen Lebenserfahrung,
wenn man das... Genau, ja. Und sich da irgendwie einzulesen und verschiedene Autorinnen und Autoren sich anzuhören, also das ist so die Interesse am Fach. Aber es spielt ja auch so ein bisschen der soziale Aspekt eine Rolle, dass man sagt, ich schlender mal so ein bisschen durch die Bibliothek oder ich gehe mal hier in die Cafeteria und lerne Gleichgesinnte kennen im selben Alter oder auch in jüngeren Alter. Also das bringt einem schon auch so ein bisschen was an Lebensqualität.
Wie finde ich denn für mich das passende Angebot? Also klar, man muss erstmal eine Hochschule in der Nähe haben oder sollte eine erreichbar sein sozusagen. Aber dann ist ja immer noch die Frage, gehe ich dann wirklich auch nach Interesse? Rufe ich bei der allgemeinen Studienberatung an? Wie geht das oder wie funktioniert das dann auch?
Also das ist relativ schwierig. Die Uni ist ein Massenbetrieb, ein Großbetrieb, soll es auch sein. Das soll es keine Kritik sein. Und dann ist es eben auch immer das Problem zu sagen, wer ist da mein Ansprechpartner? Was kann ich da machen? Wo ist da ein Sekretariat? Aus dem Grund haben wir jetzt auch vom AVDS so einen Studienführer rausgegeben. Und da kann man also nachschlagen und kann sehen, was ist denn an meiner Uni vorhanden. Das ist ja auch alles recht unterschiedlich. An manchen Unis gibt es wirklich nur das Gasthörerstudium und kein Zertifikatsstudium. Und an anderen Unis gibt es eine Einführungsveranstaltung, ein Büro, eine feste Sprechzeit. Also das ist alles von Uni zu Uni sehr verschieden.
Es eignen sich aber grundsätzlich staatliche Hochschulen oder bieten private Hochschulen das auch an? Die sind ja manchmal noch ein bisschen kleiner.
Ja, also private Hochschulen oder auch so Fachhochschulen bieten es an, aber das ist dann halt auch so meistens so mit ein bisschen einer höheren Gebühr verbunden.
Okay.
Die haben das so die Senioren auch so entdeckt, aber vom Finanziellen her sind halt die staatlichen Hochschulen relativ günstig dann auch.
Aber es fallen Gebühren an, also es kostet schon.
Ja, aber nicht sehr viel höher als jetzt zum Beispiel bei der Belegung von Volkshochschulkursen beispielsweise. Also wenn ich jetzt ein Gasthörerstudium belege, das hängt jetzt auch noch ein bisschen vom Bundesland ab und auch vom Umfang, den ich habe. Naja, da komme ich so zwischen 50 und 300 Euro für das gesamte Semester komme ich dahin.
Sagt Bernd Schmidt vom Akademischen Verein der Senioren in Deutschland. Wer im Alter studieren möchte, kann zum Beispiel ein Gaststudium aufnehmen. Informationen zu Studienmöglichkeiten ab 65 gibt es in einem Studienführer, der auf der Internetseite des Vereins abrufbar ist, www.avds.de. Und wer noch nicht das Seniorenalter erreicht hat und sich trotzdem für ein Gaststudium interessiert, viele Hochschulen informieren online über Einschreibemöglichkeiten und Gebühren. Wir haben heute schon über die finanzielle Situation von Studierenden in Deutschland berichtet. Und natürlich ist die Frage, wer sich Bildung leisten kann, auch eine globale.
Campus und Karriere. International.
Denn vielen Menschen weltweit gelingt es nicht, die Kosten für den Unterricht ihrer Kinder aufzubringen. Ein Bericht, der für die UNESCO erstellt wurde, zeigt sogar, durch Privatisierungen fällt es vielen Familien noch schwerer als bisher. Der Bericht war in dieser Woche nochmal Thema beim Treffen der European Students Union in Paris. Das ist ein Zusammenschluss von studentischen Dachverbänden in Europa. Denn auch der setzt sich für mehr gerechte Bildung ein. Susanne Krause berichtet.
It's time to write the rules.
Es ist Zeit, die Regeln neu zu fassen. Sicherzustellen, dass das Bildungssystem jedem Kind das Recht auf gute Bildung erfüllt, nicht nur ein paar Glücklichen.
Not just of a lucky few.
Per Videoclip präsentiert die UNESCO Erkenntnisse aus dem Global Education Monitoring Report. Die wichtigste: gute Bildung kostet vor allem in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Durchschnittseinkommen mehr, als sich manche Familie leisten kann. Dort müssen de facto Privathaushalte 39% der Gesamtkosten des Bildungssystems tragen. In reichen Ländern sind es lediglich 16%. In Haiti, Kenia, den Philippinen und Uganda muss einer von 6 Haushalten sparen, um Tochter oder Sohn zur Schule schicken zu können, und jede 12. Familie sich gar verschulden. Dabei versprechen alle Länder weltweit kostenlosen Schulbesuch von der 1. bis zur 12. Klasse. Doch an öffentlichen Schulen haben heutzutage nichtstaatliche Akteure nunmehr kostenpflichtige Dienste übernommen. Sie betreiben Schulbus und Kantine, liefern Lehrbücher oder Schuluniform, bieten Paukkurse. Privatschulen erheben Gebühren, deren Höhe nur jeder 4. Staat reguliert. Dass private Bildungseinrichtungen immer ein höheres Niveau böten als öffentliche, sei aber eine Mehr, erklärt Anna-Christina Dadio vom Berichtsteam. Auch wenn private oder nichtstaatliche Akteure im nationalen Bildungswesen Raum einnehmen, muss doch der Staat ihre Aktivitäten überwachen, dafür sorgen, dass alle Zugang zu guter Bildung haben, klare Regeln aufstellen, die überall leicht umsetzbar sind. Im Bericht zur Rolle nichtstaatlicher Akteure im Bildungssektor äußern sich Schüler und Studentinnen. Die Zitate wurden vom Global Student Forum eingefangen, ein 2020 entstandener Zusammenschluss von Studierenden-Dachverbänden aus Afrika, Lateinamerika, Asien und Europa. Dessen Team hat eine Premiere am Bericht mitgearbeitet und betreibt nun lokal und global Lobbyarbeit für die UNESCO-Kampagne, sagt Vorstandsmitglied Ellen Dixon aus Neuseeland. Der Gedanke, gute Bildung sei Luxus, ist ein seit Urzeiten gängiges Konzept, das angesichts der Realität auf dem Terrain total daneben wirkt. Ohne gute Bildung kann niemand staatsbürgerliches Denken entwickeln. Für private Anbieter aber, die nicht zur Einhaltung internationaler Standards verpflichtet werden können, ist es nicht und muss es nicht prioritär sein, junge Menschen zu aktiven Staatsbürgern zu erziehen. Wenn wir wirklich die Demokratie fördern wollen, wie soll das gelingen, wenn im Bildungssektor Privatunternehmen immer mehr Raum gewinnen? Diesen Gedanken möchte ich weltweit verbreiten. Gleichgesinnte fand Ellen Dixon beim derzeit in Paris laufenden Vorstandstreffen der European Student Union, ESU. Der Dachverband europäischer Studierendenschaften hatte die Präsentation des Bildungsberichts auf seine Agenda gesetzt. Beim Treffen geht es vor allem um ein Thema, sagt ESU-Präsidentin Martina Damanin.
Participation in all levels.
Mitbestimmung auf allen Ebenen, ob lokal, national oder global. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Studierenden Mitspracherecht einzuräumen, denn das ist immer mehr bedroht. Da gilt die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Team des Global Education Monitoring Reports und dem Global Student Forum als Etappensieg beim Unterfangen, die Stimme der Studierenden weltweit besser zu Gehör zu bringen.
Der letzte Schultag, der sollte eigentlich etwas Besonderes sein. Doch für Schülerinnen und Schüler in der Ukraine ist daran zurzeit nicht zu denken. Vor allem im Osten des Landes gibt es weiterhin schwere Kämpfe. Viele Schulen sind zerstört. Und auch wer in Deutschland Zuflucht gefunden hat, ist mit den Gedanken in der Heimat. Gerade an einem Tag, an dem eigentlich der Schulabschluss gefeiert werden sollte. So wie diese Schülerin, die Palila Milling getroffen hat.
Sie hätte heute ihre Abschlussfeier gehabt, die 16-jährige Olena aus dem ukrainischen Mykolaiv. Vor ihrer Heimatstadt unweit der Schwarzmeerküste stehen russische Truppen. Ihren Schulabgang feiert Olena deshalb heute in Leverkusen, wo sie zusammen mit ihrer Mama und der kleinen Schwester Zuflucht gefunden hat. Ich wollte den Tag unbedingt mit meinen Mitschülern verbringen. Wir hatten eine Feier geplant. Jetzt bin ich in Deutschland. Natürlich habe ich alle online gesehen. Wir haben nur im Internet zusammen gefeiert. Das ist nicht dasselbe. Olenas Stimme bricht, wenn sie das erzählt. Mindestens 2 Millionen ukrainische Schülerinnen und Schüler mussten ins Ausland fliehen. Der Krieg hat vielen Kindern nicht nur die Unbeschwertheit der Kindheit genommen, nicht nur die heutige Feier, sondern auch die Schulen. Mehr als 1.800 Bildungseinrichtungen sind nach ukrainischen Angaben beschädigt oder zerstört worden. Bis Olena in ihrer Heimat wieder Feste feiern kann, wird es dauern. Der Krieg tobt weiter, vor allem im Donbass. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar. Der Gegner setzt alle Kräfte ein, um unser Territorium zu erobern und unsere Streitkräfte zu umzingeln. Die Kämpfe haben die maximale Intensität erreicht. Der Feind stürmt die Stellungen unseres Militärs aus mehreren Richtungen gleichzeitig. Uns steht eine äußerst schwierige und lange Kampfphase bevor. Man muss verstehen, dass wir im Krieg sind und leider sind Verluste auf unserer Seite unvermeidbar.
Wie lange die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Deutschland bleiben, ist zurzeit noch völlig ungewiss. Zwischen Sorgen um Verwandte in der Heimat und der Alltagsbewältigung in Deutschland gibt es immerhin einen kleinen Lichtblick. Sie könnten bald schon an Integrationskursen teilnehmen. Vera Wolfskämpf.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verzeichnet hohen Zuspruch bei Integrationskursen. Innerhalb weniger Wochen habe das BAMF für 80.000 Geflüchtete aus der Ukraine Teilnahmeberechtigungen erteilt. Das berichtet die Welt. Benjamin Beckmann, Leiter der Integrationsabteilung beim BAMF, spricht von gut ausgebildeten Teilnehmenden, die mit großem Elan lernten. 95% der Ukraine-Flüchtlinge könnten direkt mit dem Deutschlernen beginnen. Außerdem geht es in den Kursen auch um die deutsche Kultur. Derweil wird eine bessere Integration ukrainischer Kinder an deutschen Schulen angemahnt. Im kommenden Schuljahr müssten sie am Regelunterricht teilnehmen können, fordert die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Maike Finnern. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, es gebe oft lange Wartelisten. Willkommens-, Intensiv- oder Sprachklassen seien eine Übergangslösung. Sie dürften jedoch nicht völlig überfüllt sein. Die Kultusministerkonferenz sollte die Schulen vorbereiten, erklärt der Chef des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann. Denn zum neuen Schuljahr könnten noch mehr Kinder und Jugendliche aus der Ukraine kommen.
Und es gibt noch eine Entscheidung zur Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten. Und zwar geht es um den umstrittenen Einsatz von Homöopathie. Die Ärztekammern sollen in Zukunft keine Weiterbildung in diesem Bereich mehr anbieten, hat der Deutsche Ärztetag in Bremen beschlossen. Denn es gäbe keine wissenschaftlichen Belege dafür, die Homöopathie guten Gewissens in der Weiterbildung zu halten. Das sagte die Präsidentin der Ärztekammer Martina Wenker. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach begrüßt die Entscheidung. Und das war Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen. Wir geben gleich ab an die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und da geht es um den überraschenden Tod des Depeche Mode-Keyboarders Andy Fletcher.